Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Vielleicht haben Sie das auch schon mal zu hören bekommen. Beim Geld hört der Spaß auf. Das sagen meistens Menschen, die unverhofft zur Kasse gebeten werden. Die sich zwar gern für etwas engagieren, aber keinen finanziellen Beitrag dazu leisten wollen. Oder die bemerken, dass jemand in ihrem Umfeld nicht sorgfältig mit dem Geld anderer Leute umgeht. Dann heißt es ganz schnell, beim Geld hört der Spaß auf. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, kommt der Apostel Paulus an einen Punkt, an dem er die Christen in Korinth dazu auffordert, ihre Nächstenliebe auch in klingender Münze sichtbar zu machen. Ein kniffliges Unterfangen, da sein Verhältnis zu den Korinthern in letzter Zeit nicht ganz ungetrübt gewesen ist. Ob er damit rechnen muss, dass man ihm antwortet, beim Geld hört der Spaß auf? Mehr dazu in dieser Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ein herzliches Willkommen dazu. Gleich am Anfang des 2. Korintherbriefes hat der Apostel Paulus das große Oberthema genannt, das sich wie ein roter Faden durch die restlichen Kapitel zieht. Ihm geht es um den Trost, den Christen von Gott bekommen, mit dem sich Christen aber auch gegenseitig stärken und ermutigen sollen. Gelobt sei Gott, schreibt Paulus, der Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind. Und zwar mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Nun war nicht in allen darauf folgenden Kapiteln ausdrücklich vom Trösten die Rede. Aber indem Paulus beispielsweise geschildert hat, wie er seinen Dienst als Apostel trotz aller Widrigkeiten durchsteht, hat er damit den Korinthern vor Augen geführt, auf welche Weise Gott tröstet, wie er Ermutigung schenkt und Kraft zum Durchhalten. Was nun im 8. Kapitel kommt, scheint mit dem Trost Gottes rein gar nichts zu tun zu haben, denn es geht ums liebe Geld. Paulus bittet die Christen in Korinth, für die Gemeinde in Jerusalem eine großzügige Spende bereitzustellen. Doch vielleicht ahnen Sie es schon, auch diese Spende hat etwas mit dem Trost Gottes zu tun. Sie soll nämlich den Jerusalemer Christen in einer schwierigen Situation Mut machen. Nun wäre es für Gott eine Kleinigkeit, diese Menschen selbst zu trösten, mit guten Worten und auch mit klingender Münze. Doch ganz offensichtlich ist es sein Wille, dass sich Christen auch untereinander trösten und ermutigen. Genau deshalb hat Paulus am Anfang seines Briefes diesen Satz geschrieben, den ich eben schon einmal zitiert habe. Gott hat uns getröstet, damit wir auch trösten können, mit dem Trost, mit dem wir selbst getröstet werden von Gott. Also, rein äußerlich betrachtet, geht es in den Kapiteln 8 und 9 nur ums liebe Geld. Geistlich betrachtet geht es aber um viel mehr. Denn Paulus fordert die Christen in Korinth dazu auf, sich nun auf eine ganz bestimmte Art und Weise im Glauben zu bewähren, indem sie nämlich Bereitschaft zeigen, etwas von ihrem materiellen Besitz abzugeben. In meiner Zeit als Gemeindepastor kam ich zum Glück nur wenige Male in die Verlegenheit, mich vor die Gemeinde hinstellen zu müssen, um sie zu bitten, mehr Geld für die anstehenden Aufgaben locker zu machen. Leicht fällt mir so etwas nicht, denn eine allzu dezent geäußerte Bitte wird womöglich überhört. Ein dramatischer Appell dagegen wird schnell als übertrieben empfunden. Die richtige Balance zu finden ist gar nicht so einfach. Das gilt übrigens auch, wenn Hilfswerke und Missionswerke um eine Spende bitten. Manche Christen reagieren darauf verärgert und sagen, Gott wird euch schon geben, was ihr benötigt. Andere dagegen finden es richtig, wenn über Geldsorgen offen gesprochen wird. Schließlich ist in der Bibel an recht vielen Stellen sowohl vom Bitten als auch vom Empfangen die Rede. Paulus auf jeden Fall scheut sich nicht davor zu bitten. Er geht dabei sogar recht offensiv vor, versucht aber niemals zu manipulieren oder die möglichen Spender in die Enge zu treiben. An keiner anderen Stelle in der Bibel wird die christliche Freigebigkeit so ausführlich thematisiert wie in den Kapiteln 8 und 9 des 2. Korintherbriefes. Ja, mein Eindruck ist, alles, was es dazu zu sagen gibt, findet sich hier übersichtlich zusammengestellt. Konkrete Zahlen oder Prozentangaben, wie viel jeder Christ doch bitteschön zu spenden hat, sucht man hier aber vergeblich. Stattdessen werden den Lesern dieser Zeilen Richtlinien an die Hand gegeben, die jeder selbst in Verantwortung vor Gott in konkretes Handeln umsetzen muss. Nicht wenige Christen geben in Anlehnung an das Alte Testament den sogenannten Zehnten. Das heißt, sie stellen ein Zehntel ihrer Einkünfte Gott zur Verfügung, indem sie ihre Gemeinde oder ein Missionswerk unterstützen oder auch Geld für diakonische Aufgaben zur Verfügung stellen. Verkehrt ist das sicher nicht. Aber lassen Sie es mich so ausdrücken: Den Zehnten zu geben ist genauso wenig das Gebot der Stunde. Dafür taucht in den beiden vor uns liegenden Kapiteln mehrfach ein Begriff auf, der für Paulus wohl eine Art Schlüsselbegriff ist, nämlich Gnade. In der Luther-Übersetzung wird das leider nicht so schön deutlich, weil hier immer dann von einer Wohltat die Rede ist, wenn einer Person aus Gnade etwas geschenkt wird. Die Elberfelder Bibel dagegen verwendet den Begriff Gnadenwerk. Es besteht also ein Zusammenhang zwischen der Gnade Gottes, die er den Menschen entgegenbringt, und den Gnadenwerken oder Wohltaten, die Christen aus Dankbarkeit anderen Menschen entgegenbringen. Hier nun der erste Vers aus Kapitel 8. Paulus schreibt an die Korinther: Wir tun euch aber kund, liebe Brüder, die Gnade Gottes, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben ist. Wir tun euch kund. Wie schon in den Kapiteln zuvor benutzt Paulus auch hier die Wir-Form, weil er gleich am Anfang seines Briefes sich selbst und seinen jungen Mitarbeiter Timotheus als Absender genannt hat. Der eigentliche Verfasser des Briefes ist aber der Apostel Paulus. Und er kündigt nun an, dass er den Korinthern über die Gnade Gottes berichten will, die Gott den Gemeinden in Mazedonien erwiesen hat. Ein zweites Mal taucht der Begriff Gnade in Vers 4 auf. Dort geht es allerdings um eine Gnade in Anführungszeichen, die die Mazedonier für die christliche Gemeinde in Jerusalem bereitgestellt haben. Gemeint ist eine finanzielle Zuwendung oder eine Wohltat, wie es die Lutherbibel ausdrückt. Paulus schreibt: Sie, die Mazedonier, haben uns mit vielem Zureden gebeten, dass sie mithelfen dürfen an der Wohltat und der Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Auch in Vers 6 geht es um Gnade bzw. um ein Gnadenwerk oder eine Wohltat. Dort ist zu lesen: Wir haben Titus zugeredet, dass er nun auch diese Wohltat unter euch vollends ausrichte. Das heißt, Titus soll auch unter den Korinthern Geld sammeln, damit die Wohltat zugunsten der Jerusalemer Gemeinde noch ein bisschen größer wird. Interessant finde ich, wie wenig im griechischen Originaltext zwischen Gottes Gnade und dem menschlichen Gnadenwerk unterschieden wird, weil anscheinend die Zuwendung, die die Mazedonier für die Christen in Jerusalem bereitstellen, eine schiere Selbstverständlichkeit ist, angesichts der großen Gnade, die ihnen Gott erwiesen hat. Der Heilige Geist hat die mazedonischen Christen dazu veranlasst, so zu handeln. Und nun stupst Paulus die Korinther freundlich an und fragt sie: Gewiss wollt ihr euch doch auch an dieser Spendenaktion beteiligen, oder? Wenn ich mir überlege, was der Begriff Gnade im theologischen Sinne bedeutet, dann fällt mir folgende Umschreibung ein. Gnade ist die unverdiente Zuwendung Gottes zu einem Menschen. Noch einmal: Gnade ist die unverdiente Zuwendung Gottes zu einem Menschen. Im Grunde könnte man auch sagen, es ist Gottes große Leidenschaft, denen etwas Gutes zu tun, die aus sich heraus nicht dazu in der Lage sind. Und zuallererst geht es um den betreffenden Menschen selbst, der es nicht schafft, sich von seinen Sünden zu befreien. Aus Gnade hat Gott seinen eigenen Sohn dahingegeben, so heißt es im Johannesevangelium, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Oder wie Paulus es im 2. Korintherbrief Kapitel 5 ausdrückt: Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ein Mensch, der auf diese Weise von Gott gerecht gemacht wurde, wird nun auch, erfüllt von dem Heiligen Geist, auf entsprechende Weise den Mitmenschen gegenüber handeln. Im Epheserbrief, Kapitel 2, heißt es dazu: Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Und weiter: Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also, wenn ich mich dazu entschließe, einem anderen etwas Gutes zu tun, um ihm damit meine besondere Gnade zu erweisen, dann ist dieses gute Werk in Wirklichkeit schon zuvor von Gott bereitet worden. Denn er ist der Geber aller Dinge. Alles, was ich einem anderen Menschen schenken kann, hat Gott zuvor mir geschenkt. Und selbst meine edle Gesinnung, sofern sie denn vorhanden ist, habe ich nicht aus mir heraus, sondern weil Gott mich aus Gnade angenommen hat und seinen Heiligen Geist in mir wohnen lässt. Manchmal tun wir ja so, als ob Gott auf unser Wohlwollen, auf unser zeitliches Engagement, auf unsere Spendenbereitschaft angewiesen wäre. Demnach müsste Gott eigentlich bettelarm sein. Dabei ist es doch in Wirklichkeit ganz anders. In Psalm 50 wird uns deshalb der Reichtum Gottes vor Augen geführt, indem es dort heißt: Alles Wild im Walde ist mein, und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden. Ich kenne die Vögel auf den Bergen, und was sich regt auf dem Felde, ist mein. Und wenn mich hungerte, wollte ich dir nicht davon sagen, denn der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist. Natürlich leidet Gott keinen Hunger, aber selbst wenn es so wäre, er bräuchte ganz gewiss keine menschliche Hilfe, um seinen Hunger zu stillen. Die ersten christlichen Gemeinden, so jedenfalls mein Eindruck, waren sich zumeist sehr bewusst, dass sie sozusagen ein Ergebnis der Gnade Gottes waren. Deshalb war es ihnen geradezu ein Bedürfnis, sich anderen gegenüber gnädig zu erweisen. Nämlich, indem sie mit Gnadenwerken oder Wohltaten nicht geizten. Ob aber auch die Gemeinde in Korinth dazu bereit sein würde, da scheint sich der Apostel Paulus noch nicht so ganz sicher zu sein. Was verbindet sie denn überhaupt mit der Gemeinde im fernen Jerusalem? Nun, immerhin ist sie, die Gemeinde in Jerusalem, die allererste christliche Gemeinde gewesen. Und schon nach kürzester Zeit war der Beschluss gefallen, das Evangelium von Jesus Christus muss hinaus zu den Menschen. Jesus selbst hatte ja zu seinen Jüngern gesagt: Ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. In Jerusalem nahm alles also seinen Anfang. Hier waren die ersten Christen aktiv, bis eine Verfolgungswelle einsetzte und sich viele von ihnen in der näheren und dann auch in der weiteren Umgebung in Sicherheit bringen mussten. Der positive Nebeneffekt war jedoch, dass sich die Botschaft des Evangeliums auf diese Weise immer weiter ausbreitete. Was sich fast wie eine Erfolgsgeschichte anhört, hatte aber auch ihre Schattenseiten. Die Christen, die in Jerusalem blieben, gerieten in echte Not. Viele von ihnen waren von Armut betroffen, und eine Hungersnot verschärfte die Situation noch. In dieser Situation fing Paulus an, während seiner dritten Missionsreise Geld zu sammeln für die Gemeinde in Jerusalem. Eine höchst ungewöhnliche Aktion, wie es sie zuvor noch nie gegeben hat. Zumal eher zu erwarten gewesen wäre, dass die Christen in Jerusalem Geld für die Mission zur Verfügung stellen und nicht, dass Missionsgemeinden die Muttergemeinde unterstützen müssen. Aber so war die Situation nun einmal, und Paulus setzte alles daran, die Missionsgemeinden von der Richtigkeit dieser Maßnahme zu überzeugen. In den vorangegangenen Sendungen war schon mehrfach davon die Rede, dass Paulus eigentlich gern für einen längeren Besuch nach Korinth gereist wäre. Doch weil das vorerst nicht möglich war, geht er schriftlich, und zwar im 2. Korintherbrief, auf die geplante Geldsammlung ein. Wenn wir uns auch heute an seine Empfehlungen halten würden, dann würde man übrigens schon vor dem Besuch eines Evangelisten oder Vortragsredners für ihn sammeln und nicht erst dann, wenn er schon da ist. Indem man beispielsweise einen Klingelbeutel durch die Reihen gibt, während er vorne predigt. Dieses eine Beispiel zeigt schon, dass vieles von dem, was Paulus in den Kapiteln 8 und 9 des 2. Korintherbriefes sagt und vorschlägt, auch heute noch wegweisend ist. Obwohl die konkrete Situation, nämlich dass sich die Jerusalemer Gemeinde in einer Notlage befindet, längst Vergangenheit ist. Zurück zu unserem Bibeltext. Dort hatte Paulus damit begonnen, den Korinthern von den Christen in Mazedonien zu erzählen. Für die war es eine Selbstverständlichkeit gewesen, für die Jerusalemer Christen Geld zusammenzulegen. Unter anderem aus Dankbarkeit dafür, dass Gott ihnen gnädig gewesen ist. In Kapitel 8, Vers 2 schreibt Paulus weiter, »Denn ihre Freude war überschwänglich, als sie durch viel Bedrängnis bewährt wurden. Und obwohl sie sehr arm sind, haben sie doch reichlich gegeben in aller Einfalt.« Die Großzügigkeit der mazedonischen Christen hat Paulus offenbar beeindruckt. Sie haben nicht nur so viel gegeben, wie es unter den gegebenen Umständen zumutbar war. Sie haben nicht das wenige gegeben, das noch übrig war oder was sie sich irgendwie abgeknapst haben, sondern sie haben reichlich gegeben. Von welchen Christen und von welcher Gemeinde kann man das heute noch sagen? Diese Frage muss ich mir übrigens auch selbst immer wieder stellen. Weiter ab Vers 3. Paulus schreibt, »Denn nach Kräften, das bezeuge ich, und sogar über ihre Kräfte haben sie willig gegeben und haben uns mit vielem Zureden gebeten, dass sie mithelfen dürften an der Wohltat und der Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen.« Mit vielem Zureden, das bedeutet offensichtlich, Paulus selbst wollte den Mazedoniern gar nicht so einen großen Geldbetrag als Spende zumuten. »Ihr habt doch selbst nicht viel«, hat er vermutlich zu ihnen gesagt. Doch die Mazedonier haben ihm zugeredet, »Nun nimm schon, wir geben es wirklich gerne, denn die Christen in Jerusalem sind gewiss noch schlimmer dran als wir.« Die Großzügigkeit der mazedonischen Christen ist einfach nur zu bewundern, zumal sie ja nicht für die Mission, also für die Weiterverbreitung des Evangeliums, spenden, sondern für einen sozialen Zweck. Ich betone das so, weil es heute gerade in bibeltreuen und evangelikalen Gemeinden oft schwierig ist, Unterstützung für soziale Zwecke zu bekommen. Für einen Missionar auf Papua-Neuguinea spendet man gern, aber für eine in Not geratene Familie aus der Nachbarschaft? Umgekehrt habe ich es schon ein paar Mal erlebt, dass sich Gemeindeglieder in Not zwar hilfesuchend an mich gewendet haben. Aber dann sollte ich bloß niemandem erzählen, an was es ihnen fehlte, weil sie dann womöglich als bedürftig abgestempelt worden wären. Wie sehr wünschte ich mir, dass in dieser Hinsicht mehr Offenheit in unseren Gemeinden herrschen würde, damit denjenigen, denen etwas fehlt, geholfen werden kann. In Vers 4 unseres Bibeltextes hat Paulus erwähnt, wie die Mazedonier darauf bestanden haben, einen ordentlichen Geldbetrag für die Gemeinde in Jerusalem zusammenzubringen. In Vers 5 schreibt Paulus weiter, »Und das nicht nur, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst, zuerst dem Herrn und danach uns, nach dem Willen Gottes.« Paulus verwendet hier eine sehr bildhafte Ausdrucksweise. Dass die Mazedonier ihm einen Geldbetrag zur Verfügung stellen, darauf hat er gehofft, wobei ihn die Höhe der Spende schon überrascht hat. Mindestens genauso freut er sich aber darüber, dass sie sich selbst, wie er schreibt, dem Herrn und danach uns gegeben haben. Sich dem Herrn geben, damit ist gemeint, dass diese Christen ihr ganzes Leben Gott zur Verfügung gestellt haben. Darüber hinaus sind sie gewiss in ihrer eigenen Gemeinde engagiert und bringen sich dort nach Kräften ein. Doch als dann Paulus bei ihnen auftaucht, machen sie sein Anliegen auch zu ihrem Anliegen. Ohne Zögern nehmen sie ihn in ihrer Mitte auf und sagen ihm jegliche Unterstützung zu. Den Christen in Jerusalem sind sie noch immer von Herzen dankbar, weil das Evangelium ohne ihr Zutun womöglich erst sehr viel später oder gar nicht nach Mazedonien gekommen wäre. Für die geistliche Gabe, die sie von ihnen erhalten haben, bedanken sie sich nun, indem sie ihnen eine materielle Gabe zukommen lassen. Eine Wohltat, wie es in der Lutherbibel heißt, die ihnen in ihrer notvollen Lage wohltun soll. Dazu möchte ich gern noch einen Vers aus dem Galaterbrief Kapitel 6 zitieren. Hier geht es prinzipiell auch um eine materielle Gabe als Dankeschön für die überbrachte geistliche Gabe. Paulus schreibt dort: Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allem Guten. Anders ausgedrückt, wenn dein Gemeindepastor seine Arbeit gut macht und dir dabei hilft, das Wort Gottes zu verstehen, dann sollst du ihn auch ordentlich bezahlen. Gern möchte ich Ihnen an dieser Stelle eine Begebenheit aus dem Markus-Evangelium in Erinnerung rufen. Da wird berichtet, wie Jesus eines Tages im Tempel in der Nähe des Opferkastens stand und die Leute dabei beobachtete, wie sie ihre Gaben einwarfen. Im Übrigen habe ich mich gelegentlich schon gefragt, ob er das nicht manchmal auch heute noch tut. Wie es auch sei, viele von den reicheren Tempelbesuchern waren durchaus großzügig und spendeten große Beträge. Doch dann kam eine Witwe, die nur 2 Schärflein in den Gotteskasten warf. Eine Geldsumme, auf die man gut und gerne hätte verzichten können, weil sie so gering war. Doch Jesus sagte: Diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Zu diesem Bericht aus dem Markus-Evangelium gibt es eine nette Geschichte, die sich vor vielen Jahren einmal in Schottland zugetragen haben soll. Eine örtliche Gemeinde platzte aus allen Nähten, und von dem alten Kirchengebäude platzte nicht nur der Putz, sondern im Grunde war die Kirche fast baufällig. Also fasste man den Entschluss, eine neue Kirche zu bauen. Einer aus der Gemeindeleitung fasste sich ein Herz und fragte einen reichen Mann aus der Gemeinde: Wie viel bist du bereit, dazuzugeben? Als echter, sparsamer Schotte antwortete er: Ich gebe so viel dazu, wie die arme Witwe in Jerusalem in den Gotteskasten geworfen hat. 2 Schärflein, umgerechnet in die schottische Landeswährung, das hielt er für angemessen und verkraftbar. Doch bei der nächsten Sitzung der Gemeindeleitung war auf einmal von einem Geldbetrag die Rede, der alle Geldsorgen vergessen ließ. Und so wurde der Entschluss gefasst, möglichst bald mit dem Neubau der Kirche zu beginnen. Als der reiche, aber geizige Schotte davon erfuhr, fiel er fast aus allen Wolken. »Ich habe doch gesagt, dass ich nur so viel dazugeben werde, wie die arme Witwe damals im Tempel.« »Eben«, meinte der eine Mann aus der Gemeindeleitung, der vorher mit ihm darüber gesprochen hatte, und zog seine Bibel aus der Tasche. Schnell war die richtige Bibelstelle gefunden, und er las vor: »Diese Witwe hat ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte.« Tja, ob sich der reiche Schotte letztendlich an seine Zusage gebunden fühlte, ist leider nicht überliefert. Aber wir können wohl sicher sein, Gott sieht nicht nur, was wir geben, sondern auch, was wir für uns zurückbehalten. In einer anderen Gemeinde ging es übrigens ebenfalls um ein Bauprojekt, und jeder aus der Gemeinde wurde gefragt: Wie viel könntest du dazu beisteuern? Nun ja, sagte einer, ein 1000er würde mir nicht wehtun. »Wie wär's, wenn du den Schmerz aushältst und 2000 gibst?« bekam er zur Antwort. Mit solchen Überredungskünsten musste Paulus die Christen in Mazedonien nicht anstacheln. Wie es jedoch mit den Korinthern steht, nun ja, da kann er sich seiner Sache wohl nicht so sicher sein. In den Versen 6 und 7 teilt er ihnen mit: »So haben wir Titus zugeredet, dass er, wie er zuvor angefangen hatte, nun auch diese Wohltat unter euch vollends ausrichte. Wie ihr aber in allen Stücken reich seid, im Glauben und im Wort und in der Erkenntnis und in allem Eifer und in der Liebe, die wir in euch erweckt haben, so gebt auch reichlich bei dieser Wohltat.« Titus, der Mitarbeiter des Paulus, hat also die Aufgabe bekommen, auch in Korinth für die Christen in Jerusalem Geld zu sammeln. Und wie selbstverständlich stellt Paulus einen Zusammenhang her zwischen der Gnade, die den Korinthern von Gott zuteil geworden ist, und dem materiellen Gnadenwerk bzw. der Wohltat, die nun die Korinther zur Verfügung stellen sollen. Nicht zu vergessen ist die Tatsache, dass die Gemeinde in Jerusalem als missionarische Gemeinde schließlich auch ihren Anteil daran hatte, dass das Evangelium die Korinther überhaupt erreicht hat. Die Geldsammlung, die von dem Apostel Paulus angestoßen wurde, um den Christen in Jerusalem zu helfen, sie wird uns auch in den nächsten beiden Sendungen noch beschäftigen. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Bis dahin, auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.